und unsere 6 Kinder, die hatten zu große Sehnsucht nach unserer Heimatgemeinde in Leverkusen-Opladen. Und beide Personengruppen lassen grüßen. Also viele Grüße von meiner Frau, viele Grüße auch aus Leverkusen-Opladen. Das liegt hier so auf dem Weg, von uns aus gesehen. Deswegen konnte ich sie da vorher einmal rauswerfen und bin dann weitergefahren. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, hier zu sein. Und die erste Stunde, die wir hinter uns haben, die hat mich sehr bewegt. Sehr bewegt deswegen, weil da deutlich herausgearbeitet wurde, dass auf der einen Seite das Sterben von unserem Herrn Jesus mit Traurigkeit verbunden ist, wenn wir auf uns schauen. Und gleichzeitig, das wurde am Ende auch nochmal betont, dieser Jubel da sein darf, dass er alles gut gemacht hat. Und diese Spannungssätze, da gibt es ja in der Bibel einige zuhauf. Und ich möchte heute euch Geschmack machen auf einen Brief, wo ich den Wunsch habe, dass ihr den verinnerlicht, dass ihr nicht mehr davon ablassen könnt, dass ihr den beim Mittagessen lesen könnt. Ich komme aus einer Mitarbeiterfreizeit, wo wir diesen Brief einmal täglich vorgelesen haben während des Mittagessens. Bietet sich auch da an. Es geht um Jakobus. Jakobus, ein ganz, ganz praktischer Brief. Und auch Jakobus ist ja so ein Brief, der, zumindest wenn man den Reformator Luther mal anschaut, ein bisschen, da regt sich ja ein gewisses Maß an Widerspruch. Luther hat in seiner Vorrede, in seiner Übersetzung von 1522, diesen Jakobusbrief als strohene Epistel bezeichnet. Strohen, damit können wir was anfangen. Also wenn einer Stroh in der Birne hat, dann ist das kein Kompliment. Epistel ist ein anderes Wort, ein altes Wort für Brief. Interessant ist, das unterschlagen viele. In der gleichen Vorrede schreibt er auch, dass der Epistel, wiewohl sie von den Alten verworfen ist, schreibt Martin Luther, lobe ich und halte sie doch für gut. Warum regt sich bei Martin Luther Widerspruch, wenn es um diesen Brief geht? Nun denn, Martin Luther hat in einem seiner Grundsätze aufgestellt, allein aus Glauben. Und das ist ihm durchs Mark und Bein gegangen. Da stellen wir uns komplett dahinter. Weil gerade wenn wir die erste Stunde angucken, wir ja auch uns vor Augen führen müssen, dass wir gar nichts dazu tun können, zu unserer Errettung. Und mir ist es wichtig, da kurz drauf einzugehen, nur ganz kurz, dass wir das alles schön nebeneinander sortiert bekommen. Jakobus hat seine volle Berechtigung in diesen 66 Büchern der Heiligen Schrift. Und der zählt auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, der Widerspruch, der lässt sich ganz leicht auflösen, wenn wir aufs Kreuz schauen. Ist der Blick, den wir Christen uns eh angewöhnen sollen. Und wenn wir die Briefe des Paulus zum Beispiel nehmen, wo deutlich herausgearbeitet wird, dass die Rechtfertigung alleine aus Glauben geschieht, dann ist das der Glaube, der zum Kreuz hinführt. Das ist bei Paulus. Und wenn wir uns dann den Jakobusbrief anschauen, dann schreibt er schon von einer Rechtfertigung durch Werke, aber dazwischen steht das Kreuz. Dazwischen steht das Kreuz und dieser Glaube, den Jakobus beschreibt, ist dann der Glaube, der vom Kreuz ausgeht. Jakobus macht das sehr deutlich, dass wir uns bei Werken niemals auf die eigene Schulter klopfen können. Paulus konzentriert sich auf die Wurzeln der Rettung, Jakobus mehr auf die Früchte. Die Lösung ist das Kreuz. Paulus führt zum Kreuz hin, Jakobus tritt dann den Weg an, vom Kreuz kommend. Paulus spricht darüber, wie man Christ wird. Und Jakobus spricht darüber, wie man Christ ist. Und bevor wir uns den Jakobusbrief gleich mal näher unter die Lupe nehmen, ich habe da ein interessantes Experiment mit euch vor, das auch zeitlich noch hinhaut. Einfach mal 3 kurze Beschreibungen zu Jakobus. Was zeichnet Jakobus eigentlich aus? Und das sind, finde ich, 3 Begrifflichkeiten, die auf diesen Mann zutreffen. Das erste ist die Demut. Jakobus ist natürlich auch umstritten, das ist klar, aber eigentlich bleibt da keine andere Lösung über, dass Jakobus der Halbbruder von unserem Herrn Jesus ist. Geboren also auch von Maria, der Vater beim Jakobus dann aber Josef. Und das ist deswegen so interessant, weil Jakobus hier den Brief ganz interessant anfängt. Ihr könnt mal aufschlagen, Jakobus 1, Vers 1. Da schreibt nicht Jakobus, ich bin übrigens der Halbbruder von unserem Herrn, sondern er schreibt Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und das imponiert mir sehr, weil Jakobus hier nicht als Visitenkarte seine edle Herkunft angibt, sondern er sieht sich als einer von unter vielen Brüdern. Brüder ist das ein ganz entscheidendes Vokabular beim Jakobus. 19 Mal taucht in diesem Brief die Bezeichnung Bruder auf, einmal auch Schwester. Und Jakobus schreibt unter Brüdern. Er sieht sich da auf einer gleichen Rangstufe. Und Jakobus hat einen interessanten Lebenslauf hinter sich. Zunächst ist er mit seinen Brüdern nicht an Christus gläubig. Das lesen wir in Johannes 7, Vers 5. Aber nach der Himmelfahrt von unserem Herrn Jesus ändert sich was in der Einstellung von Jakobus. Das lesen wir dann in der Apostelgeschichte, dass alle einmütig im Gebet verharrten mit einigen Frauen, Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern, schreibt Apostelgeschichte 1, Vers 14. Dann kommt, wenn wir die Auferstehung des Herrn Jesus betrachten, dann gibt uns Paulus in seinem ersten Korintherbrief einen ganz interessanten Nebenhinweis. Er sagt in 1. Korinther 15, Vers 7, danach erschien er, der Herr Jesus, Jakobus, dann den Aposteln allen. Und mit der Zeit ist dieser Jakobus also zum Glauben an unseren Herrn Jesus gekommen. Erst der Unglaube und dann wandelt sich aber Jakobus' Leben. Er wird gläubig, nicht nur das. Der Galaterbrief macht deutlich, dass Jakobus sogar als einer der Säulen der Gemeinde angesehen wird. Zusammen mit Petrus und Johannes. Und das ist schon eine besondere Bezeichnung, eine Säule der Gemeinde. Er ist ein anerkannter Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Er ist derjenige, der das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 leitet. Und dieses Apostelkonzil zeichnet sich dadurch aus, dass verschiedene Interessenkonflikte aufeinanderprallen. Und Jakobus gelingt es, die einzelnen Leute zum Reden zu kommen und dann eine Schlussfolgerung zu ziehen, die auf dem Wort Gottes basiert. Also kein billiger Kompromiss, kein Kompromiss, wo man sagt, okay, um des lieben Friedens willen haben wir hier was gemacht, sondern ein Entschluss, eine gemeinsame Übereinstimmung, die voll auf dem Wort Gottes beruht. Petrus und Paulus wenden sich immer wieder an ihn. Petrus zum Beispiel, als er aus dem Gefängnis befreit wird, lässt er an Jakobus eine Nachricht schicken. Können wir in Apostelgeschichte 12 nachlesen, Vers 17. Und wenn Paulus, als Paulus Jerusalem besucht, in Apostelgeschichte 21, da lesen wir auch, dass er direkt Jakobus aufsucht und die Ältesten. Jakobus war vermutlich verheiratet. Das können wir aus 1. Korinther 9, Vers 5 entnehmen. Und man geht davon aus, dass er 62 nach Christus dann im Märtyrertod gestorben ist. Ein Mann der Demut. Einer, der nicht auf seine Herkunft verweist, auf seinen Halbbruder, sondern der sich als einer von vielen Brüdern ansieht. Und er verweist damit auf das noch größere und schönere, das perfekte Vorbild, unser Herr Jesus, von dem wir im Hebräerbrief lesen, dass er sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Jakobus ist zweitens ein Mann des Gebets. Und da mal ein ganz interessantes Zitat von Eusebius von Caesarea. Der sagte über Jakobus, allein pflegte er in den Tempel zu gehen und man fand ihn auf den Knien liegend und für das Volk um Verzeihung flehend. Seine Knie wurden hart wie die eines Kameles, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten und ihn um Verzeihung für sein Volk zu bitten. Knie so hart wie ein Kamel, das ist eine bildliche Sprache, man kann es sich vorstellen. Ein Mann des Gebets. Das ist natürlich eine außerbiblische Quelle, aber wenn wir in Jakobusbrief durchblättern, finden wir auch da deutliche Hinweise darauf, dass Jakobus das Gebet als eine ganz wichtige Grundlage unseres Glaubenslebens betrachtet. In Jakobus 5, die Verse 13 bis 18, das ist eigentlich so eine Zentralstelle, wo es um die Macht des Gebetes geht. Und da wird deutlich, dass ganz viele Arten von Gebet da aufgeführt werden. Jakobus spricht da von dem Gebet für Kranke, er spricht vom Gebet um Vergebung, er spricht um Gebet für das Land und sogar Gebet für das Wetter. Und das macht deutlich, kein Anlass ist zu gering, um die Hände zu falten und zu unserem Schöpfer zu reden. Ein Mann des Gebets. Und das Dritte ist, er ist ein Mann des Wortes. Sein Ton ist autoritativ, aber niemals autoritär. Jakobus gibt ganz klare Ansagen. 108 Verse hat dieser Jakobusbrief nur und 54 davon enthalten Imperative, enthalten Aufforderungen. 50% klare und deutliche Ansagen also. Seine Sätze sind kurz, einfach und direkt. Und der Jakobus stellt mehr Redewendungen und Analogien aus der Natur zusammen als Paulus in seinen gesamten Briefen. Wenn wir zum Beispiel über die Zunge nachdenken, dann spricht er davon, dass es wie ein Zaum ist, den man einem Pferd ins Maul legt, wie ein Steuerruder, was ein großes Schiff lenkt. Und auch den Teil, den wir gleich noch kurz betrachten wollen, da spricht er von einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Eigentlich ein perfekter Jungscha-Mitarbeiter, habe ich gedacht. Ein Mann, der aus dem Leben spricht, der deutlich Bilder aufzeigt, die verständlich sind und die wir nachvollziehen können für unseren Alltag. Ein Mann des Wortes. Er zitiert 5-mal aus dem Alten Testament. Er bezieht sich öfter auf alte Testamentabschnitte. Er spielt auf Passagen in 21 Büchern, aus 21 Büchern des Alten Testamentes an. Er nennt namentlich sogar Abraham, Rahab, Hiob und Elia. Und er erwähnt die 10 Gebote, namentlich, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, und das Gesetz im Allgemeinen. Und das, was mir am meisten imponiert ist, sein Buch ist gespickt mit Verweisen auf die Bergpredigt. Die Bergpredigt unseres Herrn Jesus, die wir in Matthäus 5 bis 7 finden. Und Jakobus ist ein Mann, der diese Bergpredigt nicht nur auswendig gelernt hat wahrscheinlich, sondern der sie so verinnerlicht hat, dass er sie mit eigenen Worten wiedergeben kann, ohne irgendwas dazu verfälschen. Jakobus ist mit der Bergpredigt, mit den Lehren, die unser Herr da aufgestellt hat, schwanger gegangen, um mal so ein Bild aufzustellen. Und er gibt sie hier an ganz vielen Stellen wieder. Also wenn ihr Matthäus 5 bis 7 lest und daneben Jakobus Brief haltet, dann werdet ihr ganz viele Übereinstimmungen finden. Und das imponiert mir sehr. Jakobus also ein demütiger Mann, ein Mann des Wortes und ein Mann des Gebets. Und deswegen lohnt es sich, jetzt den Jakobusbrief einmal durchzulesen. Keine Sorge, wir werden in der Zeit bleiben, aber wir lesen ab Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, sein Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben, so wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe sind. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt, mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, steh du dort oder setz dich unten an meinem Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht.
Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollten. Denn das Gesetz wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gerücht. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, aus dem Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welcher sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schweres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der Kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges nicht süßes Wasser hervorbringen. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, dass du den Nächsten richtest? Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien, alles solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn Zebaots gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt. Ihr habt eure Herzen gemästet an einem Schlachttag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld. Stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht unter ein Gericht fallt. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Soweit der Text. Danke für eure Geduld. Wir wollen nur 4 kurze Punkte jetzt besprechen. Keine Sorge, es ist wirklich nur noch kurz. 4 Punkte aber, die wir mitnehmen können. Der Jakobusbrief ist so praktisch und das ist mir echt ein Anliegen, dass wir den vielleicht einfach mitnehmen in die neue Woche. Man kann den innerhalb so kurzer Zeit lesen. Und wir wollen uns die ersten 12 Verse einfach vor Augen führen, weil da geht es direkt um einen Punkt, wo wir alle von betroffen sind, um Anfechtungen. Anfechtung nicht zu verwechseln mit Versuchung, die kommen danach. Anfechtung sind äußere Umstände. Anfechtung sind Sachen, nach denen wir uns alle nicht sehnen. Das kann was Schlimmes sein, wie Krankheit oder Tod. Das kann aber auch so banal sein, wie eine Zugverspätung. Und wir wollen uns hier 4 der über 50 Imperative einfach mal angucken, damit wir wissen, wie wir mit Anfechtung richtig umgehen wollen. Der erste Imperativ ist haltet, der Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Unsere Einstellung bestimmt, wie wir handeln. Prüfungen haben wir zu erwarten, das macht Jakobus hier deutlich. Er sagt nicht, falls ihr mal in Versuchungen kommt, sondern er sagt, wenn ihr in Versuchungen geratet. Und das ist das Gleiche, was auch unser Herr gesagt hat. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und Petrus setzt noch einen drauf. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Jakobus spricht nicht nur von Versuchung, sondern er spricht von mancherlei Versuchung. Und mancherlei, das griechische Wort hierfür ist verschieden oder mehrfarbig. Also die breite Palette. Krankheit, Tod auf der einen Seite als wirklich schlimme, einschneidende Erlebnisse, aber auch das, was ich gerade sagte, eine Zugverspätung oder ein verpasster Bus, ein Nachbar, der einfach zu viel Sitzfleisch hat und nicht gehen möchte. All das sind irgendwie Situationen, mit denen wir konfrontiert sind, äußere Umstände. Und da schreibt Jakobus, haltet es für eine Freude. Haltet bedeutet bewerten oder beurteilen. Und damit das deutlich wird, einfach mal ein Blick auf Paulus, Philipper 3, könnt ihr zu Hause nachlesen. Da schreibt Paulus seinen Lebenslauf auf. Und der sagt, oh, ich bin ein Benjaminiter, ich bin dem Gesetz nach ein Pharisäer, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig empfunden. Und dann sagt er, aber ich halte alles um Verlust für Christi Willen. Und im gleichen Vers, ich halte es für Dreck sogar. Merkt ihr, wie Paulus seine Einstellung ändert zu Sachen, auf die er eigentlich stolz sein könnte und auf die er sich menschlich gesehen auf die Schulter klopfen könnte? Unsere Bewertung und Beurteilung sollte sich ausrichten nach Gottes Vorgaben. Und wenn Gott in seinem Wort sagt, haltet es für lauter Freude, bewertet es für lauter Freude, dann ist das ein Ansporn. Aber die Frage ist natürlich, wie kann das im Alltag geschehen? Das führt uns zum zweiten Imperativ, der Vers 3, das Erkennen. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Was für eine Vorstellung haben wir eigentlich von Gott? Wenn der Teufel uns vor den Karren fährt, dann geschieht das nur deswegen, um uns zu zerstören. Aber Gott hat einen viel größeren Plan mit deinem und meinem Leben. Prüfungen sind nicht für uns, sondern Prüfungen arbeiten eigentlich mit uns, um uns näher zu unserem Herrn zu bringen. Bewährung kann man auch mit Anerkennung übersetzen. Und das lasse ich jetzt mal weg, sonst wäre es zu knapp, genau. Aber Gott ist derjenige, der in uns Ausharren bewirken möchte. Da könnt ihr bitte mal aufschlagen, Römer 15, Vers 4. Weil die Frage ist natürlich, wen kann man sich da gut zum Vorbild nehmen? Und dieser Begriff des Ausharrens, den schreibt Paulus hier auf in Römer 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Durch das Ausharren. In der Bibel werden uns so viele Vorbilder beschrieben. Denken wir an das Alte Testament, diese Beschreibungen von Lebensgestalten, die teilweise so tief durch mussten. Und dieses Ausharren können wir uns angucken und dieses Ausharren wird bewirken, dass auch wir unserem Vater kindlich vertrauen lernen, weil er es führt. Davon zeugen auch Lieder. Ich fand das so schön zur ersten Stunde, diese Einleitung mit den Liedern, wenn man die so im Kopf hat. Aber denkt einfach mal an die Leute, die das geschrieben haben. Denkt an Paul Gerhardt, der eigene Kinder beerdigen musste. Denkt an Horatius Spafford, ein Jurist, sehr sympathisch, aber ein Mann, der seine Familie verloren hat, seine Töchter, als sie über den Atlantik gereist sind. Und der danach das Lied schreibt, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Das ist ein Lied, was kostbar errungen wurde, oder? Denkt an Fanny Crosby, die blinde Dichterin. Oder denkt an Dietrich Bonhoeffer. Und das Leid von diesen Menschen, das wünschen wir uns, glaube ich, alle nicht in unserer Biografie. Aber von den Liedern von diesen Menschen profitieren wir bis heute. Denken wir nochmal an Bonhoeffer. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht, für wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Dieses Erkennen macht deutlich, dass wir Gott als unseren Vater erkennen dürfen, als denjenigen, der uns geliebt hat und der das Beste mit uns vorhat. Und das ist schön, dass wir das als Gemeinde uns gegenseitig auch zusprechen dürfen, dass wir uns gegenseitig dabei ermuntern dürfen. Der nächste Punkt ist hart aus. Und da schreibt er in 1, Vers 4, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Gott möchte, dass wir vollkommen und vollendet sind. Und das haben wir in der ersten Stunde zur Begrüßung gehabt. Wenn wir die letzte Woche reflektieren, dann fallen uns da finstere Stunden ein. Und trotzdem sagt Gott, das soll vollkommen und vollendet sein. Und da wird wieder deutlich, dass wir nichts aus eigener Kraft können. Und Paulus macht das im Epheserbrief, arbeitet er das sehr schön heraus, Epheser 2, 8 bis 10. Die Zeit fehlt uns dafür. Aber da macht Paulus deutlich, dass Gott derjenige ist, der erstmal ein Werk für uns geschaffen hat. Und das ist die Errettung, die Befreiung von unserer Schuld, das Angebot Gottes, dass wir mit unserer Schuld nicht kaputt gehen müssen, sondern damit zu ihm kommen dürfen, weil er durch Jesus Christus die Lösung geschaffen hat. Paulus schreibt weiter von einem Werk, das Gott in uns tut. Er spricht da von einem Gebilde. Und das ist, glaube ich, der Heiligungsprozess, den Gott mit dir und mit mir in unserem stillen Kämmerchen vorhat. Nicht eine Sache, die vielleicht nach außen plausibel ist, aber wo Gott Kanten in unserem Leben glättet und Ecken abschleift. Und danach kommt der dritte Punkt, der nach außen erkennbar ist. Er sagt, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat. Das ist das Werk, das Gott dann durch uns tut. Die Werke, die nach außen hin sichtbar sind, aber wie gesagt, keine Sachen, wo wir uns auf die Schulter klopfen können, weil Paulus direkt schreibt, Werke, die er zuvor die Gott zu vorbereitet hat. Entschuldigung, die Gott zu vorbereitet hat. Ausharren hat also nichts mit eigener Kraft und Stärke zu tun. Paulus hat das probiert und er muss ausrufen in Römer 7, ich elender Mensch. Und dann stellt er die Frage, wer wird mich retten? Bei uns Christen geht es um Christus. Und Römer 15 hatten wir gerade, den Vers 4, dass wir Bibel lesen sollen, um Vorbilder, das Leben der Vorbilder uns dadurch ermutigen zu lassen. Und ein Vers später, in Römer 15, Vers 5, spricht Paulus dann von dem Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Auf diesen Gott dürfen wir schauen. Und die letzte Begrifflichkeit, der letzte Imperativ ist das Bitten. Und das ist der Vers 5. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Und das möchte ich uns eigentlich mitgeben. Wisst ihr, Kinder, die sind jetzt gerade alle in der Sonntagsschule, aber Kinder haben uns im Glauben so viel voraus. Warum? Weil Kinder diesen kindlichen Glauben an ihren Vater im Himmel haben. Wir sind viel zu oft theoretisch unterwegs und deswegen war es mir ein Anliegen, Jakobusbrief einfach mal komplett vorzulesen. Das ist eigentlich die beste Predigt, die man halten kann, so einen Brief vorlesen. Wir fangen an zu theoretisieren. Wir fangen an, Meinungen darzustellen, die man über Schriftstellen haben kann. Und wir vergessen, dass Gott selber durch sein Wort in unser Leben hineinsprechen möchte. Es ist gut, wenn wir Bibelwissen haben. Es ist gut, wenn wir Kommentare lesen und durchwälzen, um Bibelstellen für uns aufzuschließen. Aber lassen wir es auch zu, hören wir auf Gottes Stimme, dass er in unser Leben hineinreden möchte. Du sagtest das gerade vorhin bei der Einleitung. Lass uns einfach mal eine Minute Stille werden. Nehmen wir uns diese Zeiten der Stille, um einfach mit unserem Schöpfer, der sich uns im Wort offenbart, dass er zu uns reden kann. Und dazu möchte ich uns ermutigen und komme dann zum Schluss mit dem Vers 12. Den lese ich uns einfach vor, weil es die Verheißung ist in diesem Abschnitt. Da schreibt Jakobus, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, denn der Herr den verheißen hat, die ihn lieben. Die ihn lieben, das ist der Motor dabei. Das ist das, was uns vorantreibt. Und wenn wir an unsere Liebe zu unserem Gott denken, dann wird auch klar, dass Gott nur uns die Liebe schenken kann. Wisst ihr, wir können eigentlich nur das weitergeben, was wir von Gott empfangen haben. Wenn wir auf uns schauen, sind wir so arme Kreaturen. Aber Gott ist derjenige, der das Werk in uns vollendet. Und das kann uns ermuntern. Amen.